Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zum Podcast von Kompressor. Ich bin Theresa Sickert und wir haben heute eine besondere Ausgabe, ein Kompressor Deluxe. Wir wollen uns heute diesen gesamten Podcast lang kontemplativem Gaming widmen. Das heißt, wie man in Spielen auch Entspannung finden kann, vielleicht auch Entschleunigung. Und zuallererst wollen wir uns dafür in einen Coffeeshop begeben. Zusammen mit Markus Richter.
Hallo und herzlich willkommen in Coffee Talk, dem Café, das nur nachts offen hat.
Ah, ganz, nur nachts, ganz interessant. Genau. Aber dann braucht man ja wahrscheinlich besonders den Kaffee, wenn man wach bleiben muss.
So zumindest die Eigentümerin Theresa, die das Café gegründet hat, die ich extra so genannt habe. Und was wir jetzt gerade sehen, ist tatsächlich schon das ganze Spiel. Nämlich man sieht aus der Perspektive des Barista die Theke und dahinter sitzen die Gäste, die ein bisschen komisch aussehen. Der eine so Goth, der andere so ein bisschen wie ein Rocker. Und das sind aber, gleich eine weitere Besonderheit des Spiels, ein Vampir und ein Werwolf.
Oh wow.
Coffee Talk spielt nämlich in Seattle 2020, aber in einer anderen Welt, wo es ganz viele Fantasiewesen gibt. Mhm. Unter anderem eben auch Vampire und Werwölfe. Und es geht auch immer in den Geschichten so ein bisschen drum, wie diese Wesen zueinander stehen. Und hier erzählen sie gerade von ihrer Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Weil Hyde, der Vampir, hat Gala, den Werwolf, vor langer Zeit mal gerettet, als der nicht so gut drauf war. Und jetzt erzählt Gala gerade, wie er dann zum Krankenpfleger geworden ist.
Ah ja.
Und das ist als Textblase nur da. Also man muss den Text lesen. Dann kann man hier auf die Taste klicken. Dann kommt der nächste Text. Mhm. Er hat in der Krankenverwaltung angefangen. Und dann erzählt er so seine Geschichte. Und da klickt man sich so durch diese Geschichte durch. Und ab und zu, man ist ja Barista, wird etwas bestellt.
Also bei mir.
Das ist der einzige Teil, der tatsächlich so ein Spielelement hat, weil er sagt jetzt...
Ja, du kannst irgendein Getränk mit Tee machen, was gleichzeitig warm und kalt ist. Das ist der Wunsch, okay? Gleichzeitig warm und kalt? Hä?
Gleichzeitig warm und kalt. Schauen wir mal hin. Jetzt wechselt die Ansicht und man sieht ein Zutatenregal und drunter so eine kleine Kaffeemaschinenansicht. Und dann kann man verschiedene Zutaten miteinander kombinieren. Und die haben dann... Die füllen, je nachdem, was man auswählt, vier Werte. Warm, kalt, süß, bitter. Und das ist jetzt was bestellt, also was warm und kalt gleichzeitig sein soll.
Also machen wir was Lauwarmes. Wir machen sozusagen was Warmes und was Kaltes rein.
Nein, es gibt einfach diese Skalen. Also du sollst einfach was machen, wo die Warmskala ausschlägt und die Kaltskala auch. Das könnte in diesem Fall eine Mischung, also man hat jetzt Tee, Zitronen und Ingwer. Ist das eine Mischung, die du ihm vorschlagen würdest?
Ich finde das gar nicht schlecht. Also es ist zwar wärmer als kälter, aber es ist... Beides. Also von daher würde ich sagen, ist in Ordnung, oder?
Kannst es ja mal versuchen. Du musst dann nur auf Brauen klicken.
Dann brauen wir das doch mal.
Genau.
Tee, geschnittener Ingwer. Jetzt läuft das Ganze durch. Zitrone-Ingwer-Tee.
Und jetzt kannst du entscheiden, willst du es wegwerfen?
Oder will ich servieren? Natürlich, ich serviere es. Ich probiere mal aus, was passiert. Ob mein Gast zufrieden ist. Hier ist deine Bestellung. Genau, wie ich es mir vorgestellt habe, sagt mein Gast.
Und das... ist aber das ganze Spiel. Also, wenn du jetzt fragst, was ist die Spielmechanik, dann ist das ganze Spiel.
Ich würde sagen, es ist simpel.
Es ist simpel, aber die Leute reden halt miteinander. Und dann muss man auch gar nicht den Dialog weiter klicken, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Man kann es auch auf automatisch stellen und dann läuft es einfach durch.
Und man kann halt abschweifen, nicht zuschauen, was die quasi sagen.
Naja, jetzt kommt jemand rein.
Ah ja, es klingelt, wenn man vom Teufel spricht. Aha. Ein neuer Gast. Freya ist da.
Genau, Freya ist der Charakter, der immer da ist, jeden Tag. Mhm. Und sozusagen das verbindende Element. Und die kommentiert, sie schreibt einen Roman über die Geschichten in einem Café, will das aber nicht in klassischer Buchform machen, sondern überlegt, ob es irgendwie interaktiv geht. Also das Spiel kommentiert sich hier die ganze Zeit auch selber, weil immer über verschiedene Erzählformen gesprochen wird. Und weil du gerade gefragt hast, kann man das irgendwie auch dann abschweifen und nicht dabei? Das finde ich total schwierig. Weil diese Unterhaltung, wenn man mitbekommen will, worum es da geht, die sind sehr unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Charaktere, die haben alle was miteinander zu tun. Dann kommen neue Charaktere rein, die irgendwie mit Dingen, die man schon kennt, zusammenhängen. Dann muss man aufpassen, was bestellen die, weil die sagen dann häufiger auch mal dasselbe wie immer. Wenn man nicht aufgepasst hat, weiß man auch nicht Bescheid.
Also wenn ich eine gute Barista werden möchte, dann muss ich auf jeden Fall dranbleiben und zuhören.
Genau, und das finde ich ein bisschen komisch, weil diese Automatik, was die auch macht, ist, deine eigenen Redebeiträge durchlaufen lassen.
Ich würde es schön finden, auch das hören zu können, weil man hat ja diese Personen am Tresen sitzen und immer unter der jeweiligen Person ist so ein Sprechfenster, wo dann drinsteht, was die eigentlich sagen. Und der Blick muss immer so ein bisschen hin und her wandern. So, das ist was, wo ich merke, es stört mich, weil es keinen so ganz einheitlichen Lesefluss zulässt.
Das stimmt. Aber trotzdem, wenn man sich dann da hineinbegibt, und damit würde ich die Kaffeeschicht für heute beschließen, macht es Spaß. Und es ist wirklich, das ist wirklich sowas Fernsehserienmäßig. Und ich glaube, es muss trotzdem ein Computerspiel sein, weil wenn das wiederum nur als Bewegtbild auf einem Bildschirm ablaufen würde, dann wäre es zu wenig. Allein das Weiterklicken macht es zu einem anderen Medium und trotzdem hat es diesen Nebenbei-Charakter. Und wenn man was Entspanntes haben will, kann ich es durchaus empfehlen.
Was ist das beste Getränk, was ich als Barista servieren kann?
Sir Galahad. Ein okay. Milchkaffee, der Werwölfe dazu bringt, nicht so wütend zu sein.
Okay, das ist ein gutes Getränk. Wenn Sie Lust haben, auch mal so ein Getränk auszuprobieren als Barista, dann können Sie das machen mit Coffee Talk. Das gibt's für Windows, PC, macOS und die PlayStation 4 und auch für die Xbox und kostet 14 Euro. Sie hören den Kompressor Deluxe im Deutschlandfunk Kultur und wir beschäftigen uns heute mit kontemplativen Games und Spiele, in denen man sich verlieren kann, ja, in denen man die Seele baumeln lassen kann, in denen man sich entspannen kann. Ja, eben war ich noch Barista in einem Coffeeshop und ich habe den Gesprächen der Gäste gelauscht. Und jetzt möchte ich auch hier im Studio in den Coffee Talk über das herrliche Nichtstun ins Gespräch kommen. Und zwar mit meinen Gästen. Sarah Rudolph, Games- und Kulturjournalistin, live zugeschaltet aus Köln. Hallo.
Hallo.
Und Michael Streubig, der sitzt mir gegenüber, Ludologe und Spieledesigner. Auch hallo. Wir hören ja im Hintergrund schon die Musik des Barista-Coffee-Spiels, Coffee Talk. Und wie fühlen Sie sich denn beide jetzt schon? Ein wenig entspannt, wenn Sie also diese Musik auch hören aus dem Spiel?
Mir fehlt noch ein bisschen der Kaffee
also
dazu.
Für mich ist das
aber
hier
sonst
ein sehr entspannter Nachmittag.
Ja, Frau Rudolph?
Ich sagte, mir fehlt auch ein bisschen der Kaffee dazu, ansonsten wahnsinnig entspannt, ja.
Okay, der Kaffee fehlt noch. Wie ist es bei Ihnen, Herr Streubig?
Ich finde es sehr entspannt heute.
Das ist sehr schön. Also ich freue mich, dass Sie in mein Café hineingekommen sind, um mit mir ein bisschen über Games zu sprechen. Herr Schraubig, bei Games denkt man ja nicht sofort an Entspannung oder auch Langsamkeit. Was macht denn ein langsames Spiel, das sogenannte Slow Gaming, aus, ja, in dem möglichst wenig passiert? Was macht das so reizvoll?
Nun, ich glaube, dass wir, wenn wir von Spielen sprechen, grundsätzlich immer von einer sehr großen Bandbreite ausgehen können. Spiele müssen nicht unbedingt schnell, hektisch, aggressiv sein, sondern Spiele können genauso gut kontemplativ, die können ruhig sein und können einen dazu bringen, vielleicht den Tag Revue passieren zu lassen. Man kann auch gleichzeitig, während man spielt, zum Beispiel mit anderen Menschen um einen herum kommunizieren. Als Beispiel möchte ich nennen, Mensch, ärgere dich nicht. Da haben wir uns vielleicht irgendwann mal als Kinder, haben das gespielt mit der Familie. Und Mensch, ärgere dich nicht ist so ein Spiel, da passiert nicht viel. Man würfelt, man geht, zieht Spielfiguren und wirft andere Spielerinnen und Spieler raus. Aber eigentlich kann man sich währenddessen ganz gut mit der ganzen Familie unterhalten. Und dafür ist es auch konzipiert.
Und gibt es für Sie ganz persönlich so Spiele, die Sie gerne nutzen, um so ein bisschen, ich sage mal, vielleicht zu flanieren oder so die Flucht vor dem Alltag anzutreten?
Für mich selber, ich habe nicht so spezielle Spiele. Also ich habe Spiele gespielt wie Gone Home und Dear Esther, also Spiele, die man sozusagen als Walking Simulators bezeichnet. Das sind Spiele, in denen man hauptsächlich durch eine Landschaft oder in einem Haus sich durchbewegt und sonst nicht viel anderes macht.
Also man geht tatsächlich flanieren.
Man flaniert, man läuft durch eine Landschaft, es gibt sonst nicht viel Interaktion. Bei manchen Spielen ist da noch so ein Rätselaspekt dabei, dass man versucht, ein Geheimnis zu entdecken, aber es ist alles sehr, sehr niedrigschwellig.
Warum machen Sie das? Warum gehen Sie flanieren? Warum flanieren Sie?
Also ich flaniere grundsätzlich gerne. Okay. Ich laufe auch gerne durch Berlin oder durch andere Städte. Ich bin so ein Mensch, der gerne zu Fuß geht. Und das überträgt sich dann eben auch in die Spielwelt.
Und ich weiß, Sie sind auch schon mal Flugsimulator geflogen. Und zwar nach New York in Echtzeit. Das sind schon einige Stunden. Wie viele Stunden sind das genau?
Das sind so 8-9 Stunden. Also das ist so eine Erinnerung von mir. Ich habe früher mit meinem Vater noch auf einer MS-DOS-Kiste Microsoft Flugsimulator gespielt und wir sind dann nach New York geflogen und beim Start und bei der Landung muss man natürlich voll dabei sein und muss dann auch viel machen, aber während des Fluges stellt man dann einfach den Autopiloten ein und dann geht man natürlich vom Rechner weg und geht erstmal was essen oder so und dann guckt man von Zeit zu Zeit mal wieder vorbei und schaut, ob das Flugzeug noch nicht abgestürzt ist.
Also, und das ist dann also eben auch so Teil der Entspannung, dass das so lange geht, dass es eben in Echtzeit ein Flug ist und man zwischendrin eben dann doch was anderes machen kann.
Genau, das Spiel läuft nebenher, man beschäftigt sich mit anderen Dingen, aber das Spiel kann laufen und man kann ab und zu mal da zurückkehren in diese andere Welt. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen interessant, dass man einfach in verschiedene Welten rein und raus geht über diese Zeit, aber nicht so intensiv, dass man jetzt da irgendwie sehr stark engagiert ist, sondern guckt man halt mal, okay, läuft noch, komme ich in einer halben Stunde wieder und schau mal, wo wir da inzwischen sind und ab und zu muss ich was nachjustieren vielleicht irgendwie so in die Richtung.
Solche Simulatoren gibt es ja tatsächlich schon eine ganze Weile. Wie und warum haben sich denn solche Spiele, die so zum Entspannen einladen, entwickelt? Warum gibt es solche Spiele, in denen wir nichts oder nur sehr wenig tun?
Nun, ich glaube, na, da gibt es natürlich Theorien darüber, also grundsätzlich über Medien. Warum gucken Leute, warum sitzen Leute 5 Stunden vorm Fernseher zum Beispiel? Warum sind wir gerne passiv? Ich glaube, das ist einfach, manche Leute würden sagen, das ist ein Ausgleich zum täglichen Struggle, ja, im Kapitalismus, also wo wir die ganze Zeit gefordert sind und Leistung bringen müssen. Und jetzt haben wir dann eine Situation, wo wir spielen dürfen. Da gibt es dann auch wieder, denke ich, unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann dann auch sagen, auch im Spiel möchte ich dann nochmal andere übertrumpfen oder übertreffen. Und es gibt dann aber andere Menschen, die sagen, ich möchte genau das Gegenteil erleben. Also ich möchte dann eben genau nicht mehr sozusagen im Kampf sein, im Streit mit anderen, sondern ich möchte einfach nur genießen oder pflegen oder mich umschauen.
Was ist denn essentiell beim Slow Gaming? Also, dass man langsam spielt oder geht es auch schon darum, dass also von dem Entwickler selber da überhaupt erstmal eine ganz begrenzte Auswahlmöglichkeit angegeben wird, dass ich also auch möglichst wenig Verhaltensweisen überhaupt im Spiel entwickeln kann?
Es gibt beide Phänomene. Es gibt Spiele, die sind speziell auf Passivität hindesignt. Und ich glaube, dass es auch für Spieledesigner eine interessante Herausforderung ist, sozusagen niedrigschwellige Interaktionen zu gestalten. Wie macht man das überhaupt? Also, dass man sozusagen, dass sich die Spielenden auch aufgerufen fühlen, ab und zu mal was zu tun, aber eigentlich einfach auch nur da sein können und das genießen können. Da muss man über Ästhetik nachdenken, also im engeren Sinne, ne, wie präsentiert sich das? Also David O'Reilly hat zum Beispiel mit Mountain so ein Ding gemacht, das ist so ein kontemplative Welt, in der passiert ab und zu was und es passiert immer mal wieder was. Das heißt, man bleibt dann auch gerne dabei und guckt zu, aber man muss nichts tun.
Ganz kurz, Frau Rudolph, warum spielt man so etwas oder mit welcher Motivation? Ich könnte ja auch sagen, wenn ich mich entspannen möchte, dann gehe ich zum Yoga oder ich gehe vielleicht zum Achtsamkeitstraining oder was auch immer es sein mag.
Ich gehe selber auch wahnsinnig gerne spazieren zum Beispiel, aber ich glaube, manchmal ist es ganz sinnvoll, einfach zu Hause bleiben zu können und den Körper quasi auszuruhen und dem Kopf vielleicht so eine minimale Stimulation zu geben. Also ich meine, wie eben schon erwähnt, gerade Radio läuft ja wahnsinnig gerne nebenbei, wo wir gerade hier sind. Und aber viele Leute lassen Serien im Hintergrund laufen und machen derweil was anderes. Und es ist halt immer so eine minimale Stimulation, die da ist. Und Spielewelten sind halt heute so groß und komplex, dass man auch Spiele, die nicht dafür gedacht sind ursprünglich, also die tatsächlich ein Spielziel haben und denen viel Action vorkommt, sich aber trotzdem einfach verweilen kann und sich umschauen kann. Und Spiel ist ja auch was sehr Kreatives. Also bietet es sich ja an, eben nicht sich an die Regeln zu halten, sondern zu schauen, wie kann ich das Spiel auch noch anders spielen? Und vielleicht habe ich die Zeit oder die Aufnahmefähigkeit gar nicht mehr, um das Spiel richtig zu spielen. Aber wie schön ist es dann, trotzdem noch spielen zu können und trotzdem diese Welten wahrnehmen und erleben zu können.
Entspanntes Spielen, ohne Highscore, wenig Ziele, wenig tun. Bei uns geht es heute um kontemplatives Spielen und welche Funktion das für uns als Menschen erfüllen kann. Bei mir sind Sarah Rudolph, Games- und Kulturjournalistin, und Michael Sträubig, Ludologe und Spieledesigner. Hallo. Herr Sträubig, Coffee Talk war so ein Spiel, was wir am Anfang der Sendung bereits aufgegriffen haben, steht aber für eins von vielen solcher kontemplativen Games, in denen eben nicht so wahnsinnig viel passiert. Und wenn in einem Spiel so wenig passiert oder vielleicht sogar gar nicht so richtig was passiert, ist es dann überhaupt noch wirklich ein Spiel?
Nun, das ist eine Diskussion, in der sich zum Teil die Spieleforschung, aber auch zum Teil die Spielenden selber sehr stark engagieren. Also die sogenannten Gamer, sage ich mal, mit einem großen G, sind dann schnell beim Urteil zu sagen, nee, das ist kein Spiel, da kann man nicht interagieren, da kann man nicht schießen und so weiter. Ich würde sagen, es ist durchaus ein Spiel. Ich sehe Spiele eher in einer sehr, einem sehr weiten, weit möglichen Bandbreite. Und diese Spiele erfüllen ja auch dann noch andere Funktionen. Also man kann während so einem Spiel zum Beispiel auch mit Menschen kommunizieren, die bei...
Innerhalb des Spiels oder außerhalb des Spiels?
Beides. Also es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt Spiele, die erlauben einem dann innerhalb des Spiels miteinander auch so niedrigschwellig zu kommunizieren, Journey zum Beispiel. Oder ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel, das hieß Rabbits. Das ist so ein Spiel mit der Wii-Mode. Da hat man so einen Controller in der Hand und muss den von Zeit zu Zeit mal ganz wild schütteln. Aber man steht die meiste Zeit nur rum, zu viert. Und naja, dann trinkt man was, dann unterhält man sich. Und dann ab und zu mal ganz kurz steigt man in das Spiel ein, macht was. Und dann ist man aber eigentlich wieder draußen. Und also ich denke, Spiele lassen sowas auch durchaus zu.
Frau Rudolph, im klassischen Videospiel unterliegt ja das Spiel einer gewissen Ökonomie. Also es gibt Bewertungen, es gibt Preise, es gibt Strafen, es geht um Produktion, es geht um Fortschritt. Wenn es aber Spiele gibt, die sich dem entziehen, ist das dann als auch so eine Art Absage an eine kapitalistische und auch vernetzte Leistungsgesellschaft zu verstehen?
Das kann es auf jeden Fall sein. Also gerade sich dem diesem Druck, diesem Leistungsdruck, dem funktionieren müssen, dem immer besser, immer schneller, immer klüger reagieren zu müssen, zu entziehen und einfach auch jeweils das Spiel anders zu nutzen, als es vielleicht gedacht ist, also als es ursprünglich gedacht war. Ich glaube, mittlerweile sind viele Spiele so designt, dass beides richtiges Nutzen des Spiels ist. Das kann schon auch so ein bisschen Protest sein und ein bisschen sich dem entziehen, natürlich.
Und wenn wir mal auf Städte selber zu sprechen kommen, weil wir auch immer wieder das Flanieren angesprochen haben, brauchen wir denn solche Spiele auch, um noch flanieren zu können? Also weil man sich in so eine virtuell entschleunigte Welt flüchten kann, weil wenn ich an urbane Räume denke, die tatsächlich existieren, dann sind die voll, dann sind die laut, dann sind die anstrengend.
Das kann auf jeden Fall ein Punkt sein. Und natürlich dazu kommt, Reisen ist ja auch wahnsinnig teuer. Das kann sich nicht jeder leisten, in fremden Städten zu flanieren. Und vielleicht möchte man sich auch mal was anderes anschauen als alles, was so direkt fußläufig um einen herum ist. Und Spiele sind ja mittlerweile sehr immersiv. Es gibt wahnsinnig tolle grafische Darstellungen und Bilder in den oder Welten, die wirklich echt aussehen und in denen man wahnsinnig spannende Dinge entdecken kann, die es sich lohnt, wirklich näher anzuschauen.
Und inwieweit fällt man dann da vielleicht auch so einer gewissen Nostalgie anheim, wenn man also Lust hat eben auf so eine entschleunigte Welt, Herr Sträubig?
Das kann aus einer Nostalgie herauskommen, aber ich glaube, wir suchen grundsätzlich Entschleunigung und Entspannung und Ruhe. Und ich wollte zum Flanieren noch was sagen. Also ich finde, das Flanieren in der physischen Umwelt, in der physischen Stadt auch sehr interessant. Das macht kaum jemand mehr. Also wenn Sie Leute beobachten auf der Straße, wir sind alle immer irgendwohin unterwegs. Und das kann man beim Flanieren oder beim Deriv, wie das die Situationisten genannt haben, kann man das hinterfragen, indem man einfach mal durch eine Stadt läuft und sich kein Ziel setzt, sondern einfach nur den Straßen folgt oder vielleicht den Wegen oder irgendwelchen Dingen, die man interessant findet.
Reisen. Reisen können ja einem dieses wunderbar kribbelige Gefühl schenken, etwas Neues zu entdecken. Und auch Spielegrafiken sind ja heute unglaublich beeindruckend. Und sie sind nicht nur aufwendig, sondern in den Spielen entfalten sich so große Welten, dass man sie eigentlich kaum noch durchdringen kann. Und so ist es ebenso aufregend, auch eine neue virtuelle Welt entdecken zu können. Und wie macht man das am besten? Mit einem Reiseführer natürlich. Einem Reiseführer für Games. Und dabei geht es gar nicht so sehr ums Spielen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Mit Michael Sträubig, Spieleentwickler, und Sarah Rudolph, Games- und Kulturjournalistin. Frau Rudolph, Sie haben sich diesen Games-Reiseführer angeschaut. Mhm. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Es ist wirklich ein ganz normaler Reisenführer, ganz klassisch, so wie wir uns das vorstellen, nur dass statt wir halt Tipps über die unterschiedlichen Länder und Städte und deren Sehenswürdigkeiten finden, haben wir hier halt diese Orte an verschiedenen, wie in verschiedenen Spielewelten. Und das ist ein englischsprachiges Buch mit vielen Tipps und Bildern und wird seit Anfang des Monats über den Microsoft Store vertrieben. Das heißt, es ist von dem Verlag Rough Guides, der auch traditionell klassische Reiseführer macht, wie wir sie alle kennen.
Das heißt, da gibt es dann sowas wie, du befindest dich in dem und dem Spiel und schau doch mal da drei Ecken nach links am Haus vorbei so und so und dann wirst du die wunderschönste Aussicht oder was auch immer entdecken?
Genau, in etwa so. Also am Anfang wird immer in jedem Kapitel, wie dann in unterschiedlichen Städten auch, die Spielewelt vorgestellt. Worum geht es grob in dem Spiel? Was erwartet mich da? Wie ist die Welt aufgebaut? Und dann gibt es zum Beispiel die Top 5 architektonischen Sehenswürdigkeiten, die man sich unbedingt anschauen soll. Oder Informationen darüber, wie man in diesem Spiel reisen kann. Und das Ganze wird begleitet von Bildern. Also die sind von professionellen Ingrame-Fotografen gemacht. Das sieht man tatsächlich auch. Man sollte ja denken, es ist ganz leicht, einfach in dem Spiel einen Screenshot zu machen. Aber die Bildkomposition, die Bildausschnitte, wie die gewählt sind, die Perspektiven sind wirklich atemberaubend. Das sieht wirklich exakt so aus, wie man sich das in einem Reiseführer vorstellt.
Sie machen also Lust darauf, dann diesen Ort auch besuchen zu wollen.
Absolut.
Gibt es dann Spiele, die ganz besonders dafür geeignet sind, so eine Reise mit dem Reiseführer anzutreten? Und gibt es vielleicht auch welche, die gar nicht so sehr aufgrund ihres Gameplays interessant sind, sondern eben wegen der tollen Spielewelt?
Also ganz eindeutig. Es sind alles große Open-World-Spiele, die hier vorgestellt werden. Viele davon haben mich bisher nicht so wahnsinnig interessiert. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Probleme, da erstmal reinzufinden und mir das anzuschauen. Aber was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist Assassin's Creed Odyssey. Das ist ein Spiel während des Peloponnesischen Kriegs, ist das Setting, und das zeigt uns Orte, die es zum Teil wirklich gegeben hat, in einer atemberaubenden Grafik. Ich glaube, das ist das Nächste, was man sich das als touristische Zeitreise quasi vorstellen kann. Man kann da durch dieses alte Athen spazieren, sich das Meer anschauen, sich die Blumen anschauen und sich vorstellen, wirklich, wie diese Welt ausgesehen haben kann damals. Und ich glaube, das ist ein besonderes Beispiel. Mhm.
Auf diese Art und Weise kann man ja Games ganz anders spielen, als sie eigentlich mal gedacht waren. Also man zweckentfremdet das Spiel, um eben so eine Reise anzutreten. Herr Sträubig, woran liegt denn da der spielerische Reiz, Spiele zweckzuentfremden und ganz anders an sie heranzugehen?
Ja, ich glaube, das eine wurde schon genannt. Manche Spiele sind einfach wahnsinnig umfangreich und groß, und die laden dazu ein, einfach auch ganz verschiedene Dinge da drin zu unternehmen. Das ist zum Teil von den Designern so vorgesehen. Also das fing mit Spielen an wie Grand Theft Auto, wo man einfach große Welten geschaffen hat, wo man auch zwar Missionen hatte und Punkte bekommen hat und so weiter, aber dann plötzlich Sachen entdeckt hat, oh, ich kann mit dem Auto irgendwie über diese Brücke da springen und lande dann ganz woanders oder da einfach mal rumcruisen und Musik hören. Das ist, glaube ich, das eine. Also diese Spiele laden dazu ein, und ich finde es auch großartig, dass sozusagen andere kulturelle Einflüsse dann sozusagen mit diesen Spielen verknüpft sind. Für mich persönlich ist es aber auch zweischneidig, weil auf der anderen Seite natürlich auch so ein Reiseführer ist wieder so ein Zeichen von Effizienz. Also so die Top 5 Sachen. Ich meine, das ist
die Highlights.
Die Highlights, genau. Also das wäre jetzt nicht, ist jetzt nicht mein Ansatz zu reisen, wenn ich in eine Stadt reise. Das Letzte, was ich tue, ist mir einen Reiseführer sozusagen anzugucken oder diese Top 10 abzugrasen, sondern ich entdecke lieber selber. Aber natürlich, genau, das ist der Punkt, wir haben wenig Zeit, die Spiele sind groß, es kommen ständig neue Spiele raus, dann liefern solche Medien auch wieder Orientierung. Und das finde ich grundsätzlich erstmal gut.
Frau Rudolph, vielleicht noch kurz einen Widerspruch, der sich in meinem Kopf auftut. Mhm. Und zwar, man möchte abschalten und gleichzeitig schaltet man etwas ein, nämlich ein Spiel. Mhm. Wo bleibt denn da das Naturschöne? Ist es denn das Richtige, tatsächlich sich ja, dann doch wieder in die Medien zu begeben, die einen vielleicht manchmal auch wahnsinnig machen?
Ich glaube, das muss kein Gegensatz sein. Das heißt ja nicht, dass man sich ausschließlich in virtuellen Welten bewegt. Ich glaube, dass es, dass jedes seine Zeit hat und jedes seinen Raum haben darf. Und dass es manchmal ja auch einfach reicht, das virtuell zu tun und sich vielleicht Welten anzuschauen, die oder das Gehirn einfach mal machen zu lassen quasi und einfach sich Dinge anzuschauen, die es in der echten Welt nicht gäbe zum Beispiel oder die besondere Farbkompositionen, wie sie zum Beispiel in Journey auch sind, die, die machen auch einfach ästhetisch was ganz anderes mit einem. Und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem raus in die Natur gehen kann und sich das echte Vogelgezwitscher anhören und echte Landschaften besuchen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren. Einfach im Podcast-Programm Ihrer Wahl.